Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bukatzky, guten Morgen und herzlich willkommen. Können Sie sich Folgendes vorstellen? Sie helfen dabei, dass auf der Welt Milliarden Bäume gepflanzt werden und Sie sind 13 Jahre alt, haben solche Träume und dürfen davon der Generalversammlung der Vereinten Nationen erzählen. Felix Finkbeiner hat das getan vor 7 Jahren und die Bäume sind nach wie vor seine Träume, damit wir etwas richtig Wirkungsvolles gegen den Klimawandel tun. Herzlich willkommen, Felix Finkbeiner.
Hallo.
Wo haben Sie zuletzt einen Baum gepflanzt?
Den allerletzten Baum habe ich, glaube ich, vor kurzem in Bayern gepflanzt.
Wo?
Der war ganz in der Nähe von unserem Büro von Plant for the Planet in Tutzing.
Und was ist Ihr Lieblingsbaum?
Also unser allererster Baum war ein Apfelbaum und den mag ich nach wie vor sehr gerne. Aber grundsätzlich, was das Klima angeht, sind alle Bäume wertvoll.
Okay, und das werden wir alles klären. Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur Felix Finkbeiner, der mit seiner Organisation Plant for the Planet Bäume für unseren Planeten pflanzt. Warum, Felix Finkbeiner, sind Bäume gegen den Klimawandel denn so wichtig?
Weil Bäume die einzigen Maschinen sind, die wir heute haben, die das CO2, das wir herausstoßen, auch wieder aufnehmen können. Und jeder einzelne Baum, den wir pflanzen, nimmt im Durchschnitt im Jahr 10 Kilo an CO2 auf. Und damit ist es einfach die einfachste Sache, die wir machen können, um die Klimakrise anzupacken. Alle anderen Lösungen, natürlich erneuerbare Energien, also unser Umbau, unsere Transportmittel und so weiter, sind deutlich komplexer und deutlich schwerer. Und Bäume pflanzen ist einfach unglaublich einfach und es kann jeder überall auf der Welt machen und jeder Baum hilft ganz konkret und ganz einfach.
Und
darüber hinaus...
Ja, wie viele Bäume werden jeden Tag abgeholzt? Millionen oder nur Hunderttausende?
Also wir verlieren im Jahr im Durchschnitt 10 Milliarden Bäume. Also sind damit Millionen am Tag. Das ist eine sehr, sehr tragische Sache. Und jetzt, wenn wir uns anschauen, hat gerade in Brasilien sehr rechter Präsidentschaftskandidat die Wahl gewonnen, der in der Wahl verkündet hat, dass er jeden Schutz vom brasilianischen Regenwald als Behinderung der brasilianischen Wirtschaft sieht. Und der wird auf jeden Fall diese wenigen Regulierungen, die es dort überhaupt gibt, um diesen Wald zu schützen, in den nächsten Jahren auch stark zurückfahren. Also müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass es zumindest in Teilen der Welt in den nächsten Jahren noch schlimmer wird. Aber in anderen Teilen der Welt, wie in Indonesien zum Beispiel, sehen wir da langsame Verbesserungen.
Und wie viele Bäume, das haben Sie ja sicherlich mal ausgerechnet, würden wir wirklich brauchen, damit wir was beim Klimawandel schaffen? Wie viele Milliarden wären das? Das wären ja wahrscheinlich Milliarden, sondern da kommen wir schon in so eine Berechnung von Donald Duck mit Quadrillionen und Fantastilliarden oder was? Dagobert Duck, nicht Donald, Dagobert.
Wir haben ja weltweit heute ungefähr 3000 Milliarden Bäume. Also das sind circa 400 Bäume für jeden Menschen auf der Welt. Und zusätzlich haben wir Platz auf der Welt, um maximal weitere 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Also wir könnten den weltweiten Baumbestand um ungefähr ein Drittel erhöhen. Aber auch nicht mehr, weil uns dann irgendwann einfach der Platz ausgeht, weil wir ja noch Platz für Landwirtschaft und Siedlungsbau und so weiter brauchen. Wir können also diese 1000 Milliarden Bäume maximal pflanzen. Und wenn wir all diese Bäume pflanzen würden, würden die ungefähr ein Viertel des weltweiten menschgemachten CO2-Ausstoßes aufnehmen. Das wäre ein unglaublich wertvoller Beitrag, aber er würde die Klimakrise nicht lösen. Das heißt, wir können nicht alleine durch die Aufforstung die Klimakrise lösen, sondern diese Bäume sind quasi eher so eine Art Zeitjoker. Die kaufen uns ein bisschen mehr Zeit, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, weltweit mit unserem CO2-Ausstoß runterzugehen. Und diese 1000 Milliarden umgerechnet sind ungefähr 150 Bäume für jeden Menschen auf der Welt.
Und welche Bäume werden von Ihrer Organisation Plant for the Planet wo gepflanzt?
Wir haben mittlerweile Mitglieder in 67 Ländern, die alle Bäume pflanzen und noch andere Organisationen, Regierungen und Unternehmen, die noch vielen weiteren Ländern beitragen. Und das Allerwichtigste beim Bäumepflanzen ist immer, dass man lokale Baumarten pflanzt und dass man Mischwälder pflanzt. Dass man also nicht eine Monokultur aus nur einer Baumart pflanzt, sondern immer sehr viele verschiedene Bäume. Das ist erstens wichtig, damit wir die Biodiversität, also die Artenvielfalt schützen. Und zweitens ist es wichtig, weil ein gemischter Wald auch viel mehr CO2 aufnimmt als nur eine Sorte. Weil jeder Baum natürlich leicht andere Rohstoffe braucht. Und wenn man immer nur eine Sorte von Bäumen pflanzt, brauchen die alle die gleichen Rohstoffe und sind deswegen stark im Wettbewerb. Wenn man aber viele verschiedene Bäume pflanzt, brauchen die etwas andere Rohstoffe und können so viel mehr wachsen auf der gleichen Fläche. Also ist das Ziel, immer ganz viele verschiedene Bäume zu pflanzen und immer lokale Bäume zu pflanzen.
70.000 Mitglieder hat Ihre Stiftung. Der Sitz ist in Uffing in Oberbayern. Da sitzen auch 110 Mitarbeiter. Wie finanzieren Sie das Ganze? Wer unterstützt Sie? Kommt auch Geld aus der Industrie?
Also wir haben unsere Finanzierung kommt hauptsächlich aus drei Bereichen. Erstmal ganz, ganz wichtig sind Privatspender, Menschen, die 5, 10 oder 20 Euro im Jahr spenden, damit wir Bäume pflanzen können. Und wir können mit dem Geld immer für einen Euro einen Baum pflanzen. Zweitens, noch wichtiger ist für uns die gute Schokolade. Und das ist ein Projekt, das wir vor ungefähr 6 Jahren angefangen haben. Damals, weil wir mal mit der deutschen Schokoladenindustrie ein Projekt machen wollten. Die wollten uns aber nicht unterstützen. Und dann hat einer unserer Botschafter aus Spaß gesagt, dann machen wir unsere eigene Schokolade. Und daraus ist dann wirklich auch die gute Schokolade geworden. Die gibt es heute in Österreich und in Deutschland natürlich.
Und wo?
Ist mittlerweile
wo kann man
Deutschland,
die kaufen?
Die kann man im Edeka, im Rewe, Tegut, DM, Kaufland, ganz vielen Filialen kaufen.
Die gute also Schokolade heißt
die. Die gute Schokolade, genau. Insgesamt in über 20.000 Filialen. Das ist mittlerweile sogar die meistverkaufte Fairtrade-Schokolade Deutschlands. Sie ist natürlich CO2-neutral und Fairtrade. Und der wichtige Teil ist, dass der gesamte Gewinn immer direkt in die Aufforstung geht. Und so können wir mit allen 5 verkauften Tafeln Schokolade einen Baum pflanzen. Und das Dritte ist, wir wollen immer mehr Unternehmen überzeugen und begeistern, sich freiwillig klimaneutral zu stellen. Wir können diese 1.000 Milliarden Bäume auf der Welt nur schaffen, wenn es ganz viele Unternehmen gibt, die sagen, wir reduzieren unsere Emissionen so stark wie möglich und diese Emissionen, die wir nicht vermeiden können, die kompensieren wir, indem wir in Ländern des Südens aufforsten. Und damit wird eben CO2 gespeichert und wir haben natürlich zusätzlich noch ganz, ganz viele andere Vorteile, wie dass wir Arbeitsplätze in den Ländern schaffen und dass Landwirtschaft dort wieder erfolgreicher wird, wenn man durch diese Bäume wieder mehr Wasser bekommt, dass wir die Artenvielfalt schützen und so weiter. Und so arbeiten wir jetzt eben auch mit verschiedenen deutschen und auch internationalen Unternehmen zusammen, die sich mit unserer Aufforstung CO2-neutral stellen.
Und wie bringen Sie Kinder auf der ganzen Welt dazu, dass die da mitmachen, für die Sie ja auch Akademien veranstalten?
Genau, wir wollen überall auf der Welt Kindern klar machen, wie wichtig die Klimakrise ist und dass wir mit Bäumen ganz einfach was dagegen machen können. Und das machen wir eben durch unsere Plant for the Planet Akademie. Das sind Eintages-Workshops, die überall auf der Welt stattfinden. Mittlerweile haben wir schon über 1200 solche Akademien in 67 Ländern organisiert. Und bei diesen Akademien kommen immer ca. 80 Kinder aus ganz vielen verschiedenen lokalen Schulen zusammen. Und die hören dann von einem anderen Kind, von einem anderen Botschafter von Plant for the Planet, in deren Alter, was eben die Klimakrise ist, was die weltweite Gerechtigkeitskrise ist. Und sie pflanzen natürlich an dem Tag Bäume, überlegen sich, was sie tun können in ihren Schulen, um das Projekt anzupacken, um Bäume zu pflanzen und um die Botschaft zu verbreiten. Und am Ende präsentieren sie ihre Pläne, was sie machen wollen, vor ihren Eltern und allen anderen Teilnehmern. Und sie werden dann zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit und können dann in lokalen Clubs in ihren Ländern aktiv werden, indem sie Vorträge halten vor anderen Schulen, vor Rotary-Clubs oder sowas und natürlich auch Bäume pflanzen. Ein Beispiel da ist zum Beispiel Diana, die ist gerade erst 12 und war eben vor 2 Jahren bei einer Plant for the Planet Akademie dabei. Und vor kurzem hat sie einen Vortrag gehalten auf einer Konferenz, kurz nach dem Chef der Deutschen Bank und ihrem Ministerpräsidenten Armin Laschet. Und die hat die Teilnehmer so begeistert, dass die Journalisten danach eigentlich nur über Jana berichtet haben. Und einen Monat später hat ihr Ministerpräsident Laschet sie zu sich eingeladen für ein halbstündiges Gespräch. Und sie hat diese halbe Stunde genutzt, um ihn zu überzeugen oder zu versuchen, ihn zu überzeugen, dass er sein Bundesland CO2-neutral macht. Also haben wir unglaublich viele fantastische Kinder und Jugendliche, die sich da Plan für Planet angeschlossen haben, indem sie Bäume pflanzen und unsere Idee verbreiten.
Felix Finkbeiner im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, der als Schüler in Deutschland die Organisation Plant for the Planet aufgebaut hat, pflanzt Bäume für den Planeten. Gegründet wurde die UN-Initiative 2006 und Sie haben sich dann ein Jahr später mit 9 Jahren dafür engagiert. Wie kam das?
Das hat damals mit einem ganz kleinen Schulprojekt angefangen. Ich sollte nämlich in meiner 4. Klasse mal ein Referat über die Klimakrise halten. Und als ich das Referat damals vorbereitet habe, habe ich von einer fantastischen Frau aus Kenia erfahren, Wangari Maathai, die auch mittlerweile den Friedensnobelpreis bekommen hatte. Sie hat nämlich mit ganz vielen anderen Frauen zusammen in 30 Jahren 30 Millionen Bäume in Kenia und verschiedenen anderen afrikanischen Ländern gepflanzt. Und da habe ich gedacht, dann können wir Kinder und Jugendliche doch auch ein paar Bäume pflanzen. Und das habe ich meinen Klassenkameraden gesagt und gleich ein Ziel vor Augen gehabt, nämlich, dass wir in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen sollten. Ohne, glaube ich, damals zu wissen, wie viel 1 Million ist oder überhaupt, wie viele Länder es auf der Welt gibt.
Aber als Ihre Lehrer das mitbekommen haben, Sie waren auf einer internationalen Privatschule in Bayern, haben die Sie da nicht doch für ein bisschen verrückt gehalten, wenn Sie mit solchen Zahlen da ankommen?
Die Ziele waren auf jeden Fall verrückt, aber irgendwie hat es meine Lehrerin gut gefunden und viele andere in meiner Klasse auch. Und wir haben ja damals nicht gedacht, dass wir da eine Organisation gründen oder sowas, sondern wir haben einfach ein paar Wochen später unseren ersten Baum gepflanzt. Und da hatten wir ganz viel Glück.
Weil das war der Apfelbaum, der berühmte Apfelbaum, von dem
genau,
Sie schon erzählt haben.
Genau, das war der Apfelbaum, der steht am Eingang von meiner Schule heute immer noch. Und da haben wir eben viel Glück gehabt, weil da 2 Lokaljournalisten über uns berichtet haben und so haben ein paar andere Schulen von uns erfahren und haben auch ein paar Bäume gepflanzt. Und da habe ich an verschiedenen anderen Schulen auch noch Vorträge gehalten, eigentlich den gleichen, den ich da in meiner Klasse gehalten habe und denen gesagt, die sollten doch auch Bäume pflanzen und so hat sich langsam verbreitet. Und dann hat ein etwas älterer Schüler, der damals gerade schon sein Abitur machte, für uns eine leichte, ganz einfache Webseite gebastelt. Und die war eigentlich nur so eine Rangliste aus den lokalen Schulen, wer am meisten Bäume gepflanzt hatte. Und so wollten dann ganz viele Schulen ihre Nachbarschulen übertrumpfen. Und so ist ein richtiger Wettbewerb entstanden. Und nach einem Jahr hatten wir dann eben ungefähr 50.000 Bäume gepflanzt. Und nach 3 Jahren haben wir in Deutschland unser Ziel der 1 Million Bäume erreicht. Und dann haben sich natürlich auch viele Kinder und Jugendliche in verschiedenen anderen Ländern uns angeschlossen und haben auch mitgemacht.
Aber Sie waren ja, das muss man dazu sagen, familiär vorgeprägt. Ihr Vater, der hatte mal ein Baustoffunternehmen, das er dann verkauft hat. Und jetzt war er wirtschaftlich unabhängig und hat mit ihrer Mutter eine Umweltstiftung gegründet. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie alt war denn der kleine Felix, als er sich das erste Mal für Umweltfragen interessiert hat? Mit 4 oder 5 schon oder wie war das?
Es war keine Umweltstiftung, aber grundsätzlich hat er sich eben auch mit Globalisierungsthemen da auseinandergesetzt. Und es hat mich auf jeden Fall ganz stark beeinflusst. Also ich glaube, also damals hat mein Vater oft, wenn er unterwegs war, eben als Mitglied des Club of Rome und Vorträge gehalten hat, uns oft, wenn es an schönen Orten war, mitgenommen. Und dann haben wir eben seine Vorträge gehört, ich glaube ich auch schon mit 5 und 6. Und als dieses Thema Klima dann in der Schule kam, war ich wahrscheinlich einer der wenigen, die da quasi schon ein bisschen was drüber wussten. Und natürlich, als wir dann mit Plan for the Planet angefangen haben, haben meine Eltern das ganz stark unterstützt. Genauso wie damals eben meine Lehrerin und dann auch später viele andere Eltern von verschiedenen Botschaftern von Plan for the Planet. Und es war natürlich unglaublich wichtig. Also ich glaube, dass es sicher sehr viele Kinder gibt, die Ideen haben und große Ideen haben, was sie machen wollen. Und dass es aber weitergelebt hat und eben zu einer weltweiten Organisation mittlerweile geworden ist. Das war in den Jahren besonders dank den verschiedenen Eltern und natürlich auch meinen Eltern, die uns da ganz stark unterstützt haben. Ein tolles Beispiel ist vielleicht auch, wir haben ja gerade von der guten Schokolade gesprochen. Als wir diese Schokolade gestartet haben, hatten wir ein großes Problem. Wie können wir unsere Schokolade an all diese Filialen ausliefern? Wir hatten ja kein Transportunternehmen. Aber einer der Väter von einem unserer Botschafter war der Michael Durach. der Chef und Besitzer von dem Develei-Senfunternehmen. Und der hat dann zugestimmt, dass er mit seinen Senflästern unsere Schokolade gleich mit ausliefert. Und so haben wir nur dank ihm, war das überhaupt möglich, dass wir Schokolade verkaufen und damit unsere Aufforstung finanzieren.
Wie haben Sie dann die Stiftung mit Ihrem Vater genau aufgebaut? Ich meine, Sie mussten ja zur Schule gehen, Sie mussten ja auch was leisten irgendwie, Sie mussten irgendwann Abitur machen. Haben Sie überhaupt noch was anderes gemacht, außer sich um die Stiftung zu kümmern? Haben Sie überhaupt noch Freizeit dann?
Klar, ich war ganz normal in der Schule, habe auch vielleicht im Jahr damals circa 20 Schultage verpasst. Also die meiste Zeit war ich ganz normal in der Schule. Und Plant for the Planet hat sich ja so nach so einem Schneeball-Effekt verbreitet. Und so haben immer mehr Kinder und Jugendliche sich uns angeschlossen. Am Anfang war das eben fast ein Selbstläufer. Und nach ein paar Jahren haben wir dann unsere ersten größeren Spenden bekommen und konnten dann mit dieser Finanzierung unsere erste Mitarbeiterin einstellen, die dann Plant for the Planet noch, und dadurch konnten wir dann natürlich Plant for the Planet noch viel weiter verbreiten, indem wir Kinder und Jugendliche überall engagiert haben.
In Zeitungsartikeln wurden Sie damals schon gerne immer als der Bub beschrieben. Ist Ihnen das nie irgendwie auf die Nerven gegangen?
Das hat mich eigentlich der Teil nie so gestört. Der Vergleich mit Harry Potter hat mich mal ganz am Anfang ein bisschen gestört.
Wieso?
Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es lag glaube ich, hauptsächlich an meiner Brille. Aber das war auch nur eine ganz kurze Sache, die ersten ein, zwei Jahre, glaube ich.
Aber wieso, was haben Sie dagegen, mit Harry Potter verglichen zu werden?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass es mich damals gestört hat, aber eigentlich ist es ja ein ganz schöner Vergleich.
Sie haben vor 8 Jahren in einem Zeitungsinterview gesagt, in den nächsten 10 Jahren wollten Sie noch 1 Million Klimabotschafter ausbilden. Wie viele haben Sie in den 8 Jahren seitdem denn tatsächlich geschafft?
Also das Ziel war vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, aber wir haben bereits 70.000 Botschafter seitdem ausgebildet. Und es werden natürlich jedes Jahr viel, viel mehr. Das nimmt exponentiell zu. Wir werden es also wahrscheinlich nicht ganz in 2 Jahren die Million schaffen, aber vielleicht mit 3, 4 zusätzlichen Jahren schaffen wir es dann.
Felix Finkbeiner, der für seine Träume vom Bäumepflanzen gegen den Klimawandel schon als 9-Jähriger im bayerischen Fernsehen aufgetreten ist. Hatten Sie da heftig Lampenfieber?
Das auf jeden Fall. Wobei es damals eigentlich viel einfacher war als heute. Damals war es mir immer nicht so ganz klar, was das alles so genau bedeutet. Und wenn ich verschiedene Sachen heute mache, dann bin ich da viel aufgeregter, als ich das ganz am Anfang war.
Und wie kriegen Sie die Aufregung in den Griff?
Meistens ist es so, besonders bei Reden, dass man in der ersten Minute unglaublich aufgeregt ist und das dann aber nach einer Minute ungefähr wieder abflacht. Und so versuche ich mich immer in der Vorbereitung ganz stark auf die erste Minute zu konzentrieren, und wenn das alles gut läuft, dann geht der Rest ganz einfach.
Jetzt setze ich mich hoffentlich nicht in die Nesseln. Auch das habe ich natürlich im Archivmaterial gelesen, dass Sie irgendwann mal Ihren Spickzettel für eine Rede nicht gefunden haben und hinter steckte der in Ihren Socken.
Genau, das war noch ganz am Anfang meine erste große Rede damals vor, glaube ich, ungefähr 1000 Leuten. Das war ein Jahr, nachdem wir angefangen haben. Und da hatte ich irgendwie aus irgendeinem Grund meinen Zettel mit meinem Redeplan in der Socke gehabt. Aber ich meine, ich habe damals mich immer darauf konzentriert oder immer versucht, das komplett frei zu reden, weil ich da einfach noch nicht so gut lesen konnte, dass ich da hätte eine Rede vorlesen können. Deswegen war das doch gar nicht weiter schlimm.
Sie waren als 10-Jähriger beim Weltkindertreffen des UN-Umweltprogramms UNEP. Welches Selbstbewusstsein braucht ein Kind in dem Alter da, ja, damit es da nicht völlig abhebt?
Also ich glaube, da haben sich meine Eltern damals auch Sorgen drüber gemacht, aber ich glaube nicht, dass es für mich ein großes Problem war, weil ich natürlich die meisten Tage immer in der Schule verbracht habe und eben an Wochenenden manchmal unterwegs war und andere Sachen erlebt habe, aber in den meisten Tagen war ich ganz normal in der Schule und Plant for the Planet war oft auch also eben kein großes Thema in der Schule, es war ganz normal.
Und mit 13 eben, jetzt kommen wir zu dem akustischen Höhepunkt, abgesehen natürlich von den wunderbaren Geschichten, die Sie erzählen, aber jetzt hören wir den 13-jährigen Felix vor der UNO-Vollversammlung. Als Sie davon gehört haben, dass Sie da auftreten dürfen, was ist denn Ihnen vorgegangen? Sind Sie denn in die Luft gesprungen oder konnten Sie das erstmal überhaupt nicht glauben?
Das hat uns natürlich unglaublich gefreut. Also es ist eine Bühne wie keine andere, um unsere Botschaft zu verbreiten.
Dann hören wir jetzt mal einen kleinen Auszug.
Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, Fellow Children and Youth. We children want to talk about forests, monkeys and mosquitoes. Thank you for giving us children the chance to speak here, and thank you for making this year the International Year of Forest. Because for us children, forests are not only the livelihood of billions, but for us children, forests are our future. If we children think about future, then we think about two main crises. The poverty crisis, with 30,000 children dying of starvation every single day. 30,000 children are dying in an incredible rich world. And the climate crisis, with one part of the world, the rich part, a small minority, exhausting the most, and the ones that already suffer will suffer even more in future.
Felix Finkbeiner, wenn Sie sich da jetzt so hören, was geht da in Ihnen vor?
Ich habe das schon ganz viele Jahre nicht mehr gehört, aber
echt
bin
nicht?
Eigentlich. Nee. Ich vermeide es immer, alte Vorträge zu hören. Ich kann es überhaupt gar nicht, mich da selber zu hören. Aber ich bin froh. Ich weiß nicht, ob ich heute irgendwas anders sagen würde.
Sind Sie auch stolz?
Ja, also es war natürlich ein ganz toller Moment für mich, ja.
Haben Sie das vorher auswendig gelernt? Wie lange haben Sie da vorher für geübt?
Also ich glaube, ich habe mich auf keinen Vortrag so gut vorbereitet wie auf den. Und ich weiß, wie ich da eben in den Tagen davor, das war ja in New York, durch die Straßen gelaufen bin und meinen Vortrag geübt habe, weil ich wirklich, wirklich sicherstellen wollte, dass da nichts passiert. Ich hatte nämlich kurz davor mal einen Vortrag, in dem es gar nicht gut lief, weil ich dann auf der Hälfte mir nicht mehr eingefallen ist, was ich noch erzählen wollte. Und deswegen habe ich mich da sehr, sehr gut drauf vorbereitet.
Und wie war jetzt so die Situation? Da kommt ein 13-Jähriger da rein. Wie haben denn da all diese ja doch schon eher ergrauten Politiker und Politikerinnen da so auf sich reagiert?
Unglaublich positiv. Und wir haben da viele fantastische Menschen kennengelernt, die uns dann in den Jahren danach auch geholfen haben, in ihren Ländern Plan for the Planet umzusetzen. Aber das Beste war ja, dass ich dann natürlich nicht alleine war, sondern ich war mit anderen Kindern und Jugendlichen, die sich vor kurzem eben damals Plan for the Planet angeschlossen haben, auch mit dabei. Wir waren nämlich natürlich noch damals noch ganz klein und hatten noch gar keine Mitglieder in den USA. Also haben wir uns entschieden, da einfach eine Woche früher anzureisen. Und dann habe ich in der Woche an ganz verschiedenen Schulen in der Umgebung, in New York und auch in DC, Vorträge gehalten. Und dann habe ich ein paar spannende Kinder kennengelernt, die sich da am Plan for the Planet angeschlossen haben. Und vier von denen sind dann mit mir zusammen dort in die UN gegangen, um den Vortrag gemeinsam zu halten, und haben im Hintergrund so Pappbäume gehalten, auf denen stand Plant a Tree.
Sie sind dann irgendwann auch mal, also abgesehen von vielen anderen Berühmtheiten, ehemalige UN-Generalsekretär und so, Al Gore, dem früheren US-Vizepräsidenten und Umweltaktivisten, berühmter Mann, begegnet. Über den haben Sie sich nicht so positiv geäußert.
Echt?
Ja.
Was habe ich
nicht, dass Sie
gesagt?
Das jetzt wieder den Medien vorwerfen. Laut Frankfurter Allgemeine: Ich habe kurz mit Al Gore geredet, er war nicht besonders beeindruckend. Sagten Sie 2010 im Alter von 13. Wissen Sie gar nicht mehr.
Unglaublich.
Aber ich habe noch ein paar andere despektierliche Äußerungen über andere gefunden. Wenn Ihnen Leute nicht so passen, sagen Sie das gerne so offen?
Ich glaube ich absolut, dass ich das gesagt habe, kann mich aber nicht daran erinnern. Und ich glaube nicht, dass ich das normalerweise so sage. Laufen natürlich immer mal wieder spannende Persönlichkeiten über den Weg, die wir aber natürlich immer versuchen zu begeistern, uns zu helfen und dass sie unsere Botschaft zu verbreiten. Und das machen wir natürlich dann meistens durch unsere Kampagne Stop Talking, Start Planting, bei der wir prominenten Menschen den Mund zuhalten und das dann als Plakate verbreiten, um die Botschaft herauszutragen, dass es nicht reicht, einfach über die Klimakrise zu verhandeln, wie wir das natürlich immer in den internationalen Konferenzen machen, sondern wir müssen auch wirklich was tun, wir müssen auch Bäume pflanzen.
Aber wenn ich mir das jetzt so alles vorstelle, frage mich, haben Sie überhaupt eine Jugend gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, Also ich glaube nicht, dass das in meine Jugend in irgendeiner Weise beeinträchtigt hat.
Sind Sie nicht zu schnell erwachsen geworden? Also ich muss jetzt einmal ganz persönlich auch was sagen. Ich habe als 15-jähriger Schüler eine Gruppe von Amnesty International gegründet und war dann mit 17 Mitglied im Vorstand der deutschen Amnesty-Sektion, durfte dem damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann die Hand schütteln und so. Und ich hatte das Gefühl, ich wurde von diesen Erwachsenen fast schon zu ernst genommen, dass ich zu schnell erwachsen geworden bin. Im Nachhinein kommt mir das alles so vor.
Okay. Also ich habe mir diese Sorgen nie gemacht, aber vielleicht kommt es ja. Oder habe ich dann auch mal irgendwann das Gefühl, aber das glaube ich nicht. Weil ich auch bei der Arbeit immer unglaublich viel Spaß hatte. Und die meisten Sachen, die ich gemacht habe, war einfach mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen zusammen Bäume zu pflanzen. Da hatte ich nie das Gefühl, dass ich da zu erwachsen bin oder dass ich da Sachen mache, die mir keinen Spaß machen oder so.
Also wenn das Gefühl irgendwann mal bei Ihnen kommt, wenn sich vertrauensvoll an mich, ich weiß, wie man damit umgeht, haben Ihre Eltern sich denn eigentlich auch irgendwann mal so richtig über Sie geärgert, wo sie mal was gemacht haben, was ja Jugendliche in der Pubertät irgendwie machen, die dann irgendwie Unfug treiben?
Ja, ja, ich hab genügend blöde Sachen in meinem Leben gemacht.
Dann erzählen Sie doch mal eine wenigstens.
Nee, die Sachen gehören nicht ins Radio.
Oh, ist aber schade. Sagen Sie mal, wie viele Klimagipfeln haben Sie denn im Laufe der Jahre teilgenommen?
Ich selber nicht an allzu vielen, aber bei jedem internationalen Klimagipfel haben wir natürlich unsere Mitglieder vom Plan for the Planet dabei. Jetzt findet ja gerade, während wir hier sprechen, in Katowice, genau, der internationale Klimagipfel statt. Und dort haben wir 20 unserer Jugendlichen aus der ganzen Welt, die dort sind und mit den ganzen Regierungsvertretern sprechen, um die zu überzeugen, dass sie Klimapolitik ernster nehmen sollen und dass sie besonders mehr Bäume pflanzen sollen.
Ja, aber wenn Sie jetzt so Klimawechsel heutzutage mitbekommen oder Sie bekommen mit, wenn Donald Trump sich äußert, von dem brasilianischen neuen Präsidenten haben Sie ja schon gesprochen, was geht da in Ihnen vor? Da müssen Sie doch völlig verzweifelt sein.
Das ist natürlich absolut katastrophal. Das ist so, wir wissen genau, was wir machen müssen, aber dadurch, dass wir natürlich immer wieder mit der Diskussion anfangen oder viele dieser, der Namen, die Sie hier gerade genannt haben, immer wieder mit der Diskussion anfangen, ob es überhaupt ein Problem ist, schaffen wir es nie. Und das bremst uns so unglaublich im Anpacken dieser Problematik. Und deswegen versuchen wir einfach, die Botschaft ganz, ganz einfach zu machen. Und das Tolle am Bäumepflanzen ist ja auch, dass selbst jemand, der aus irgendwelchen Gründen nicht an die Klimakrise glaubt, trotzdem Bäumepflanzen unterstützen kann. Denn auch wenn es die Klimakrise nicht gäbe, haben Bäume noch so viele weitere Vorteile, dass sie auch dann Sinn machen. Und dass es auch dann Sinn macht, die 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Aber es ist keine Diskussion. Wir wissen seit 1896, vor 120 Jahren hat der erste Klimaforscher bereits den Zusammenhang zwischen CO2 und Temperatur beschrieben. Und vor 120 Jahren hat dieser Wissenschaftler bereits davor gewarnt, dass die weltweite Temperatur ansteigen wird. Es ist kein komplexer Prozess, nichts schwer zu verstehendes, sondern ganz, ganz simpler Zusammenhang zwischen den Sachen und ganz, ganz eindeutig, dass der Mensch an der Klimakrise schuld ist.
Felix Finkbeiner im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, 21 Jahre alt und schon Studium der orientalischen und afrikanischen Studien in London absolviert. Ging schnell, aber warum ausgerechnet das studiert?
Ich habe mich interessiere mich sehr für internationale Beziehungen und Politik und habe deswegen in London an der School of Oriental and African Studies internationale Beziehungen mit einem Fokus auf den Nahen Osten und Afrika gemacht.
Und haben Sie da neue Erkenntnisse gewonnen für Ihre Arbeit beim Bäumepflanzen etwa in Afrika?
Afrika ist der Kontinent mit dem meisten Potenzial für Aufforstung. Viel mehr als auf jedem anderen Kontinent auf der Welt gibt es in Afrika unglaublich viel Potenzial von zerstörten Wäldern, die wir wieder aufforsten können. Und das Tolle am Klima ist ja, das CO2 ist in vier Tagen um die Welt. Es macht also überhaupt gar nichts aus, wo wir die Bäume pflanzen. Überall nehmen die Bäume CO2 auf. Und natürlich haben wir, wenn wir in Afrika diese Bäume pflanzen, noch ganz viele andere Vorteile. Und können dann eben auch Sachen wie Fluchtursachen bekämpfen, indem wir dort ganz massiv aufforsten.
Jetzt sitzen Sie aber in Zürich in einem Studio mit freundlicher Kooperation der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft. Sie studieren nämlich in Zürich an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Was machen Sie da jetzt genau?
Also ich studiere hier im Bereich Umweltwissenschaften.
Ja, und dann werden Sie irgendwann promovieren, oder wie?
Genau, ich bin eben gerade am Promovieren und mein Ziel ist es hier in der Forschung, mit meinem Professor zusammen eine Karte zu entwickeln, eine verbesserte Karte zu entwickeln, wo auf der Welt genau aufgeforstet werden kann. Und so eine weltweite, mit so einer weltweiten Karte können wir dann eher, also besser Prioritäten setzen und besser entscheiden, wo wir aufforsten. Und wir können dann durch diese Karte auch evaluieren, wie es genau das Klima beeinflussen wird, wenn all diese Flächen aufgeforstet werden. Und mit so einem Modell, was Aufforstung auf der Welt wirklich erreichen kann, können wir dann, glaube ich, die Politik besser beeinflussen.
Der Professor ist Tom Crowder, der über Bäume forscht und der mit 31 Jahren schon Professor war. Wollen Sie den unterbieten und mit 28 dann schon Professor werden?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass ich Professor werde.
Sondern?
Ich könnte mir vorstellen, langfristig mal in die deutsche Politik zu gehen. Aber erstmal habe ich noch das Ziel, an diesen 1000 Milliarden Bäumen zu arbeiten.
Und da fliegen Sie dann aber auch durch die ganze Welt. Und wenn Sie durch die Welt fliegen, denken Sie dann manchmal auch, wenn Sie da aus dem Fenster gucken, wie viel CO2 das kostet?
Ich versuche das natürlich so gering wie möglich zu halten und so wenig wie möglich unterwegs zu sein. Und es geht mittlerweile auch eben sehr, sehr gut, schon ziemlich gut, weil wir in den meisten Teilen der Welt junge Plant for the Planet Vertreter haben. Und wenn dann eine Vortragseinfrage oder sowas aus den USA kommt, sind es dann meistens unsere Mitglieder aus den USA, die uns dann vertreten. Aber natürlich kompensiere ich auch am Ende jedes Jahres all die Emissionen, die ich durch meine Reisen im Jahr verursacht habe.
Sie haben verschiedene Preise bekommen, bayerische Preise, aber jetzt in diesem Jahr vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen. Was bedeutet Ihnen sowas?
Das ist natürlich immer ein Zeichen, dass wir an den richtigen Sachen arbeiten. Und es freut uns besonders, wenn sowas wie der Bundespräsident es wertschätzt und die Bedeutung von Aufforstung klar macht. Und solche Veranstaltungen, solche Preise sind immer natürlich eine fantastische Bühne, dass wir noch mehr Menschen erreichen können und mehr Menschen überzeugen können und hoffentlich mehr Menschen von unserer Vision erfahren und dann ganz konkret mithelfen, indem sie entweder selber Bäume pflanzen oder Aufforstungsprojekte unterstützen, die überall auf der Welt Bäume pflanzen.
Felix Finkbeiner, dass Sie irgendwann mal in die Politik wollen, haben Sie uns ja nun schon verraten. Werden Sie dann unbedingt einen Ihrer weiteren Lieblingsträume durchsetzen, neben den Bäumepflanzen, nämlich ein Wahlrecht für Kinder?
Ich glaube, dass ein Wahlrecht für Jugendliche auf jeden Fall ein spannendes Thema ist und ein wertvolles Thema ist.
Ab wie alt?
Da gibt es ganz verschiedene spannende Modelle, wie man das am besten regeln könnte. Mein Wunsch oder mein Traum wäre, dass junge Menschen, die wählen wollen, auch ein Wahlrecht beantragen können. Also wenn ein 16-Jähriger sagt, er möchte wählen, dann kann er wählen. Und auch wenn eine 14-Jährige sagt, sie möchte wählen, kann sie wählen. Ich glaube nicht, dass es viele beantragen werden, aber die es wollen, sollten das dürfen.
Danke nach Zürich, Felix Finkbeiner. Über seine Organisation Plant for the Planet finden Sie im Internet die Homepage Plant for the Planet und immer einen Bindestrich dazwischen und am Ende .org.